Wenn man sich mit dem lymphatischen System beschäftigt, wie wir in den letzten Jahren, dann ist es eigentlich völlig unumgänglich, dass man früher oder später auf die lymphatische Metastasierung stößt. Und ich habe Ihnen hier zusammengefasst ein paar Ideen, wie man sich vorstellt, wie das lymphatische System involviert ist in der Ausbreitung von Karzinomen im Konkreten. Einmal ist sehr stereotypisch, dass zum Beispiel bei Mammakarzinom in der Axilla Lymphknoten mit Tumorzellen besät werden, die dort aufwachsen. Der erste dieser Lymphknoten ist der Sentinel-Lymphknoten, den Sie kennen, der prädiktiv diagnostisch ist. Die Anzahl der Tumorzellen, die da im Randsinus wachsen, ist ein Anhaltspunkt. Und die Anzahl der Lymphknoten, die der Axilla befallen sind, ist ein prognostischer Anhaltspunkt für den Outcome. Der Outcome wird eigentlich bestimmt, da ist es, durch dieses Phänomen, nämlich die Absiedlung von Tumorzellen in den peripheren Organen, hier im Sintigramm in massiver Weise. Das heißt, in anderen Worten, irgendwo muss es einen Übergang geben, wo die Tumorzellen aus dem lymphatischen System ins Blutgefäßsystem kommen oder direkt aus dem Primärtumor in die Blutgefäße eindringen und dann sich im Körper verteilen kann. Also die Ideen, wie das passieren kann, habe ich jetzt schon eigentlich kurz umrissen. Es gibt Leute, die glauben, dass das Eindringen der Tumorzellen aus dem Primärtumor in die Blutgefäße des Tumors selbst die Hürde überwindet, für Tumorzellen in die Blutgefäße zu kommen. Aber die etablierte Ansicht ist, dass die Tumorzellen von einem Lymphknoten, vom Sentinel, in den Postsentinel wandern, von dort weiter, bis sie endlich den Ductus thoracicus erreichen und von dort verteilen sie sich und bleiben in der Lunge hängen, aus Gründen, die wir noch nicht wirklich verstehen. Wir wollten eigentlich ein akzeleriertes Modell entwickeln, in dem wir in kurzer Zeit komprimiert verstehen können, wie die Verteilung von Tumorzellen im Lymphknoten passiert. Und zu dem Zweck haben wir eine Mikroinjektionstechnik adaptiert. Und zwar, was Sie hier sehen, ist das Haxerl einer Maus und eine Glasinjektionsspritze, die wir gezogen haben. Und mit der kann man in das afferente Lymphgefäß des popliteal Lymphknotens der Maus gezielt injizieren. Das kann man mit blauem Farbstoff machen, wie Sie hier sehen, aber das kann man natürlich auch mit Tumorzellen machen. Und was ich jetzt erzählen werde von jetzt an, ist mit Mammary Carcinoma Zellen 41 gemacht worden, die syngeneisch für bald 10 Mäuse sind, sodass wir mit dem Immunsystem minimale oder gar keine Probleme haben für alles, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Wir haben gefunden, dass es eine bestimmte Anzahl von Tumorzellen braucht, in unserer Hand 50.000 bis 70.000, die man in das afferente Gefäß in einem winzigen Volumen von einem Viertel Mikroliter pro Minute infundieren muss. Wenn man das mehr macht, dann platzt der Lymphknoten. Wenn man diese Menge von Zellen infundiert, bleiben sie im Randsinus hängen und vermehren sich. Wenn man weniger injiziert, verschwinden sie und werden apoptotisch. Also das erste Mal ist die Dichtigkeit des Systems zu bestimmen. Und das haben wir so gemacht, dass wir fluoreszierende Polystyrol-Kügelchen genommen haben von 6 Durchmesser und haben das einmal intravenös injiziert, links, oder einmal intralymphatisch unter den Konditionen, die ich Ihnen jetzt gesagt habe. Es ist kein Wunder und zu erwarten, dass die direkt in den Blutstrom injizierten Beads in der Lunge hängen bleiben, während wenn von all den Beads, die wir in den Lymphknoten infundiert haben, erreicht kein einziges innerhalb von 4 Tagen oder so, wie das ist, die Lunge. Das heißt, das System ist dicht und das System ist auch dicht innerhalb der Lymphknoten. Das ist der Lymphknoten, der popliteale Lymphknoten, den wir direkt angefüllt haben. Das sind die nachgeschalteten Lymphknoten und es diffundiert kein bisschen von den Beats in die Lymphknoten. So, das System ist dicht. Wir haben auch andere Kontrollen, aber ich zeige Ihnen nur diese. Nummer eins. Nummer zwei, die Frage war, ist der Lymphknoten, sind die Tumorzellen, in die wir in den Lymphknoten geschossen haben, treffen die dort auf ein günstiges Milieu oder nicht? Und das Milieu scheint sehr günstig zu sein. Wenn Sie hier schauen, wenn wir Orthotopik-Injektion machen in eine fünfte Mama-Anlage der Maus, wie das die Leute so machen, wo ist er? Und dann warten wir 3 Wochen, dann ist das weg. Ja? Wenn wir die gleiche Anzahl von Tumorzellen in den Lymphknoten infundiert haben, dann wächst das auf. Das alles raucht, also das System ist stabil, das ist hoch reproduzierbar. Also dann, jetzt sind wir in der Lage zu verfolgen von der ersten Minute an nach der Infusion, wo die Tumorzellen hinwandern. Die Tumorzellen hier sind mit einem rotfluoreszierenden Protein versehen, Transgen versehen und Sie können schon sehen, dass innerhalb von 3 Tagen doch ein gewaltiges Wachstum der Tumorzellen, das sind 5 oder 6 Zellteilungen, die da passieren, wächst und das initial alles im Sinus ist und das heißt, das ist die Quelle, aus der die Tumorzellen, die wir hier sehen, stammen. Gut, und jetzt wollten wir dann wissen, wie verhalten sich diese Tumorzellen zum Blutgefäßsystem? Was ich Ihnen jetzt zeige, ist ein kurzes Movie. Wir haben hier rot gefärbt die Blutgefäße. Die haben wir dargestellt durch eine intravenöse Injektion eines rotfluoreszierenden Lektins, das jedes noch so kleine Blutgefäß darstellt. Die Tumorzellen sind grün im Folgenden. Und schauen wir mal das zusammenbringen. Und die Kapsel ist weiß dargestellt, das ist die bindegewebige Kapsel. Und die Frage war, und das ist nach 72 Stunden nach der Infusion, wo sitzen die Tumorzellen? Bleiben die im Randsinus oder gehen die irgendwo hin? Und da haben wir eigentlich eine Überraschung erlebt. Wenn sich das zu Ende gedreht hat. Wir sehen plötzlich Tumorzellen, die vom Randsinus, Sie erinnern sich, dass die am Rand gesessen sind, die sich gelöst haben und auf die Blutgefäße des Lymphknotens losfahren. Und wenn man genau schaut, und das wäre nicht so zittern würde, würde man sehen, dass diese grünen Zellen, die angefärbt sind, weil sie eine Nulldistanz zum Blutgefäß haben, dass die an den dicken Abschnitten des Blutgefäßsystems sitzen. Das sind die High Endothelial Venules und ich werde darauf noch zurückkommen. Also wenn man das weiß, dann findet man die Sachen auch im Schnitt. Das ist also ein 3 Tage injizierter Lymphknoten. Und wie Sie hier sehen können, hier habe ich es eingekastelt und hier noch mit Pfeilen, gibt es wirklich Tumorzellen, einzelne grüne Zellen, die hier herumkriechen und die sitzen auf diesen großen, dicken Gefäßen und das sind die High Endothelial Venules. Man sieht die Tumorzellen manchmal auch im Lumen oder am Weg im Lumen und ich komme auf das zurück. Jetzt haben wir uns gefragt, verändern sich die Charakteristika der Tumorzellen, wenn man sie in den Randsinus injiziert. Und was Sie hier sehen, ist ein RNA-Seq Genexpressionsprofil, ein Teil davon, wo wir Folgendes gemacht haben. Wir haben Tumorzellen infundiert und haben sie nach 3 Tagen aus dem Lymphknoten wieder herausgeholt und haben RNA-Seq-Profil gemacht und haben das verglichen mit den Tumorzellen vor der Injektion. also die wir infundiert haben. Und was wir finden, ist was Erstaunliches, ohne in die Details einzugehen. Wir finden, wie die roten Pfeile anzeigen, dass diese Tumorzellen eine Transformation machen. Die gehen in einen weniger differenzierten Zustand. Die zeigen Zeichen einer epithelial-mesenchymalen Transition, wie durch die Transkriptionsfaktoren SNAIL und andere eingezeichnet, angekündigt wird. Und schauen Sie den grünen Pfeil an, Sie exprimieren auch Cytokeratin 14, ein basalzelliges Keratin, das eine stammzellartige Charakteristik indiziert. Also dann, nehmen wir Cytokeratin 14 und färben wir einmal Tumorknötchen im Lymphknoten, einmal mit Pancytokeratin CK8 in Rot und den gleichen Schnitt mit Cytokeratin 14 mit den indifferenzierten Zellen. Was Sie sehen, sind nach 3 Tagen sitzen diese indifferenzierten Zellen alle am Rand oder meistens am Rand, im inversiven Rand des Tumorknötchens. Aber was besonders spannend war, schauen Sie sich das an. Von Tag 1 und Tag 2 gibt es ein explosives Wachstum dieser niedrig differenzierten, aggressiven, mobilen Zellen im Randsinus. Es hat den Eindruck, als ob im Randsinus ein Milieu herrscht, wir verstehen das molekular noch nicht, ein Milieu herrscht, das die Tumorzellen rabiat macht und aggressiv macht. Wenn wir dann mit Cytokeratin 14 Tag 0, 2 und 3 färben, sehen Sie das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, aber hier sehen Sie Cytokeratin 14, also aggressive, mobile Tumorzellen grün in High Endothelial Venules, die rot CD31 und blau einen Marker für die High Endothelial Venules haben. Das ist eigentlich eine unerwartete Beobachtung, weil wir von den High Endothelial Venules wissen, dass sie die Stellen sind, wo naive D-Zellen und andere Zellen aus der Zirkulation in den Lymphknoten hineintransportiert werden. Wie die Tumorzellen das schaffen, da hineinzugehen, das wissen wir nicht. Wir haben einen Verdacht, dass es ein Zytokinsystem gibt, aber das ist noch zu früh, um das auszusprechen. Also wenn das alles stimmt, wenn wirklich innerhalb von 72 Stunden die Tumorzellen in Gefäße eindringen können, dann müssen wir sie eigentlich in der Zirkulation messen können. Und das geht wirklich. Nach 48 Stunden haben wir diese grünen Pünktchen hier, haben wir die ersten zirkulierenden Tumorzellen. Also, wunderbar, aber können diese Tumorzellen Metastasen machen? Also wenn wir eine ganz unempfindliche Methodik verwenden mit dem Luciferin-Luciferase-System, können wir nach 9 Tagen in der Lunge die ersten wachsenden Metastasen, großen Metastasen sehen. Viel empfindlicher ist, wenn wir das mit dem FAX, mit den Zellsorter machen, da sehen wir bereits nach 3 Tagen, dass in den Lungen, das sind isolierte Lungen, die sich Ihnen hier zeigen, Tumorzellen auftauchen. Die Frage ist nur, sind diese Tumorzellen im Transit oder machen die solide Metastasen? Und die Antwort ist, sie machen kleine, solide Metastasen. Was Sie hier sehen, ist nach 3 Tagen Injektion ein kleiner Herd in der Lunge, ist im Hohlmount gesehen. Und wenn man den schneidet, dann exprimiert er die gleichen Marker hier, das rote fluoreszierende Protein, wie der primäre Tumor. Jetzt ist die Frage, wie schnell geht das? Und da haben wir ein Experiment gemacht, wo ich nur ein Resultat zeige. Wir haben zum Zeitpunkt 0 den Lymphknoten infundiert. Dann haben wir den 3 Tage drinnen lassen. Und dann haben wir ihn extibiert und haben gewartet weitere Tage zum Tag 11. Das heißt, Tumorzellen, die in den ersten 3 Tagen die Chance hatten, aus dem Lymphknoten zu emigrieren und ins Blut zu kommen, haben nachher 8 Tage Zeit, in der Lunge stabile Metastasen zu bilden, wenn sie das können. Und die Antwort ist ganz eindeutig, das geht fürchterlich schnell. Wir können zum Tag 2 zurückgehen, das heißt in den ersten 2 Tagen haben wir genug von den aggressiven Tumorzellen, die in die Zirkulation gekommen sind, die stabile Lungenmetastasen machen können. Wenn Sie ein Experiment machen, wo Sie einen orthotopen Tumor setzen, nicht in den Lymphknoten, sondern in den Fettbett, injizieren, können Sie Wochen warten, bis Sie das gleiche Phänomen sehen. Das heißt, wenn es überhaupt eine Invasion von Tumorzellen im Primärtumor geben sollte, ist das ein untergeordnetes Phänomen, das sehr, sehr lange braucht, dass es manifest wird. Und dann haben wir noch ein wildes Experiment gemacht. Wir haben die gleichen Tumorzellen einmal grün und einmal rot gelabelt und haben die in gleicher Menge einmal die grünen Zellen in den Lymphknoten infundiert und die gleiche Menge von Tumorzellen in rot in den Primary Site, also in den Mammary Fat Bed injiziert. Und dann haben wir gewartet. Und was Sie sehen hier sehr deutlich, glaube ich, ist, wenn man 6 Tage wartet, sind alle Metastasen, die Sie haben, grün, das heißt, die kommen alle aus dem Lymphknoten. Wenn Sie länger warten, dann gibt es auch welche, die aus dem primären Tumor kommen. Das sagt uns, dass der Weg ein schneller ist. Der Weg aus dem Lymphknoten siedet nicht nur oder verteilt nicht nur aggressive Tumorzellen in der Zirkulation, er macht auch schnell Lungenmetastasen. Also wenn wir das zusammenfassen, dann haben wir Folgendes gefunden. Wir finden, dass der Weg der Tumorzellen in den Blutstrom, die Vaskularisierung des Tumors, ein langsamer ist. Den gibt es wahrscheinlich, aber der ist sehr, sehr langsam. Der schnellste Weg, fast explosiv, ist das System, das sich aufgebaut hat im Sentinel-Lymphknoten. Das ist ein Shortcut für aggressive Zellen, die in den Blutstrom wandern und Lungenmetastasen machen können. Und dann gibt es noch einen dritten Weg, der aber ganz, ganz lange dauert, vergleichsweise, der möglicherweise auf den klassischen Weg von Lymphknoten zu Lymphknoten hupfend über den Ductus thoracicus geht. Was hat das für eine Konsequenz? Die erste Frage, die daraus entsteht, ist, gibt es das bei Menschen auch? Und wir machen mit der Frau Dr. Kotziner, die hier ist, eine Studie an einem leider sehr kleinen Sample von Mammakarzinom-Patientinnen, wo wir diese ersten sporadischen Beobachtungen hoffentlich bestätigen können. Hier haben Sie Rot-Tumorzellen und grün ein Marker für die High Endothelial Venules. Und das Ganze ist im Lymphknoten einer Patientin, eine Sentinel-Lymphknoten einer Patientin, die im Ransinus diese Insel von Tumorzellen gehabt hat. Was sind die Konsequenzen aus dem? Nehmen wir an, das geht im Menschen wirklich. Was ich fast glaube, so wie es aussieht. Eine Konsequenz ist einmal in der mikroskopischen Diagnostik und der prädiktiven Diagnostik. Wie anfangs gesagt, wir Pathologen schauen den Sentinel-Lymphknoten an und beurteilen, wie groß ist die Tumorabsiedlung, die da drinnen ist, und zweitens, wie viele Lymphknoten, Post-Sentinel-Lymphknoten in der Axilla sind tumorbefallen. Wir schauen vielleicht in die falsche Richtung. Es könnte sein, dass wenn man genau schaut, dass man einzelne Tumorzellen findet oder kleine Verbände findet, die in die Blutgefäße des Lymphknotens eindringen, und das wäre die richtige Prädiktion. Das ist nicht nur unsere Idee, wir haben zu unserer eigenen Überraschung einen Monat, nachdem das Paper erschienen ist, im New England Journal einen zweiseitigen Kommentar bekommen, wo genau diese Sachen drinnen stehen. Das würde auch die adjuvante Therapie steuern, wenn wir sagen könnten, diese Patientin hat eine große Chance, disseminierte Metastasen zu kriegen und die andere vielleicht nicht so sehr. Die Arbeit war ein Teil des PhD-Programms von Markus Braun, der jetzt bei Genentech in San Francisco arbeitet. Michael Sixt hat seine Labors zur Verfügung gestellt, weil wir im AKH keinen Platz mehr gehabt haben. Und Tim Badera in Harvard, der ist nicht nur ein Freund, sondern der hat ganz genau die gleichen Resultate mit einem völlig anderen Ansatz gefunden, was uns sehr, sehr getröstet hat und die Publikation in Science, glaube ich, ziemlich erleichtert hat. Unsere Papers sind back-to-back erschienen. Das ist unsere Geschichte.